Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Bad. Wir nehmen euch mit in ein Gespräch über tiermedizinische Themen, über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich. Wir, das sind Jana und Karim, Tierärzte und Hosts dieses Podcasts. Karim kennt ihr schon von seinem YouTube-Kanal Der Tierarzt. Unser Ziel ist es hier, Unverständliches verständlich zu machen, neue Erkenntnisse zu verbreiten, zum Diskurs anzuregen und euch dabei auch noch möglichst gut zu unterhalten. Und heute geht es um Hundetraining. Viel Spaß dabei! Hallo Karim!
Hallo Jana, willkommen zurück in Deutschland.
Oh, danke schön. Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Wie ist es, wieder in Deutschland zu sein?
Es ist schön. Ich habe tatsächlich einige Sachen vermisst.
Oh, okay. Sagst du jetzt so Klischeesachen wie Brot?
Leider ja.
Okay.
Eher Menschen.
Ah, okay. Ah.
Ja, war schon schön, auch zurückzukommen hier.
Klar.
Und ich wurde sofort aufgefangen. Das war echt super.
Schön. Wurdest du abgeholt und so Kram?
Ja, nicht vom Flughafen, aber ich kam nach Hause und es waren sofort meine Mitbewohner da und meine Nachbarn und das war sehr schön.
Schön, ja. Sehr cool.
Und wie läuft's bei dir?
Hervorragend. Alles irgendwie spannend. Ich ziehe vielleicht mit Büro und Studio dann Ende des Jahres um und und dann kann man das vielleicht mal so richtig ausbauen, so wie ich es gerne hätte, mit so richtig Studio-Equipment und so. Ja, also mal schauen. Ja, ich bin gespannt.
Kriegst du eine richtige Lichtinstallation.
Endlich. Aha. Im Moment ist es ja echt noch so, dass ich, also fürs Podcasten nicht, weil da interessiert es niemanden, wie ich ausgeleuchtet bin, aber für die Videos, dass ich immer Licht aufbaue und dann immer muss man mal Weißabgleich neu machen, blablub und so. Und wenn man das alles fix hätte, dann müsste man quasi einfach nur auf den Schalter drücken und könnte direkt loslegen und das wäre voll die Arbeitserleichterung, das wäre echt Hammer.
Dann kannst du deine Tech-Nerd-Ader ein bisschen mehr ausleben.
Ja, ich gehe meiner Frau schon mega auf den Keks damit, dass ich die ganze Zeit über irgendwie, man könnte an der Decke ein Stativ installieren und man muss die Wand in der und der Farbe streichen, damit der Hautkontrast größer ist und so. Ja, ich raste da ein bisschen aus, aber es ist spannend.
Ich sehe schon, da kommen ein paar Investitionen, ne?
Nein, alles, ganz viel alles DIY super. Und so, also passt, ja. Wir haben Rückmeldungen bekommen zu unserem wunderbaren Namen Breaking Bad. Magst du dazu kurz was erzählen?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Also wir haben ja lange Listen gebrainstormt für diesen Podcast-Namen hier.
Mhm.
Und also ich muss sagen, ein paar von diesen Vorschlägen auf diesen Listen waren auch einfach dreist geklaut.
Was?
Und Breaking Bad gehört da dazu, weil so hieß nämlich tatsächlich unsere Abschlussvorlesung, also aus meinem Semester die.
Mhm.
Jetzt muss man wahrscheinlich...
Jetzt musst du erklären, was eine Abschlussvorlesung ist.
Tja, für die Nicht-Gießener Studenten da draußen, wobei es gibt's, glaube ich, in anderen Orten auch. Ich war in Leipzig dieses Jahr, die haben sowas Ähnliches, nicht von einem Semester, sondern so semesterübergreifend. Dann haben die beim TV-Fasching auch so eine Darbietung. Also ja, eine Abschlussvorlesung findet bei uns in Gießen im letzten Unisemester statt und das ist einfach so ein Stück, was aufgeführt wird, ein Zusammenschluss aus Filmsequenzen und Schauspiel und Tanz und da wird super viel Arbeit reingesteckt und ist immer irgendwie witzig und kreativ und das gucken sich dann Dozenten und andere Studenten an und das Ganze ist eine Riesenparty. Also dieser ganze Tag ist ja irgendwie total einprägsam für alle, die dann da involviert sind. Und
böse Zungen behaupten, dass da mehr Energie reinfließt als in die Klausurenvorbereitung.
Ach du, da ist sie gar nicht mal so schlecht angelegt. Ja. Ey, das vergisst man nie wieder, oder?
Ja, finde ich auch. Also für mich war das damals auch super cooler Tag, deshalb ich bin da voll für, da Energie reinzustecken.
Ja, und unsere Abschlussvorlesung hieß Breaking Bad und in den Kommentaren stand ja auch, dass es wohl bei anderen auch ein beliebter Titel ist. Es ist halt ein schönes Wortspiel. Aber was uns natürlich so gut daran gefallen hat, war, dass wir ja so tiermedizinische News auch verbreiten wollten und dann ist dieses Breaking irgendwie so eine schöne Assoziation. Und einfach es klingt auch einfach gut.
Ja, Ich spiele trotzdem mit dem Gedanken, ein Walter White Plakat im neuen Büro dann aufzuhängen. Aber egal. Gut. Also, danke für diese Einordnung. Was haben wir denn heute als Thema?
Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über Hundesport zu reden oder Training und dachten, da kann man vielleicht ein paar spannende Sachen rauspicken. Mhm. Und sollen wir direkt reinstarten?
Ja, auf geht's. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe ein paar Artikel gelesen dazu. Überhaupt auf das Thema gekommen bin ich, weil in dieser Zeitschrift, also diese Tierärztezeitung, da war ein Bericht über typische Sporthundeverletzungen. Die haben das sogar so aufgedröselt, welcher Sport welche typischen Verletzungen produziert. Ah, und dann dachte ich, kann man ja da mal noch ein bisschen weiter reinschauen. Im Endeffekt, das ist natürlich alles, wie man sich's auch schon so denken kann, Extremitäten und Pfoten und halt Bewegungsapparat assoziiert.
Mhm. So natürlich. Die klassischen Ellbogenprobleme und so.
Ja, oder Pfotenverletzungen oder ne, Muskelzerrung, sonstiges. Mhm. Ja. Die Suchhunde haben wohl ein paar mehr Schnittgeschichten oder halt Verletzungen, die auch von irgendwelchen Trümmerteilen kommen können oder Jagdhunde werden mal vom Wildschwein angegriffen oder so, aber ansonsten sind es hauptsächlich Probleme, die so von der Belastung einhergehen und dann die Agility-Hunde müssen so viel springen und so weiter. Also das war so der Startpunkt für diese Recherche und dann habe ich da tatsächlich ein paar Paper zu gefunden und zwar eins, was sich mit der Biochemie vom Training beschäftigt. Also die haben sich ein rot-weißes Blutbild und Blutchemie angeguckt von trainierten Hunden und zwar bei einem Agility-Wettkampf erstmal eine Woche vorher in Ruhe, dann direkt nach dem Rennen, also das waren so 400 Meter Distanzen mit 400 Hürden und dann jeweils im Abstand von 5, 15 und 30 Minuten.
Mit 400 Hürden?
Nee, 40, habe ich 400 gesagt? 400 Meter Distanz und 40 Hürden.
Okay, ich dachte schon, ich hoffe, jeden Meter eine Hürde. Richtig hardcore.
Okay. Ja, das Flummi-Hunde? Nein. genau, und die haben sich halt angeguckt, wie sich da über die Zeit die Blutwerte verändern.
Okay, und was ist dabei rausgekommen?
Und ja, es ist ganz spannend, dass der deutlichste Unterschied tatsächlich ist in den Erythrozyten, also in den roten Blutkörperchen. Die Hunde haben tatsächlich erstmal einen riesen Anstieg im Hämoglobin und im Hämatokrit, direkt nach dem Rennen. Und die Autoren erklären das vor allen Dingen mit einer Milzkontraktion, wo ja so ein Reservepool an roten Blutkörperchen drin vorhanden ist. Da gab es auch schon mal mit unseren Gießener Beagles, wurden da auch schon Studien zu gemacht, dass die halt auf eine Stressantwort so eine Milzkontraktion machen und damit eben ihr Blutvolumen erhöhen oder halt ihr Volumen an roten Blutkörperchen erhöhen, damit mehr.
Vielleicht sollten wir das noch ganz kurz erklären. Also wenn der Hämatokrit steigt, heißt das ja, dass das Verhältnis von Flüssigkeit zu Blutkörperchen verschoben wird. Das heißt, es ist einfach im Blut sind einfach mehr Blutkörperchen.
Und ja.
Noch und verhältnismäßig dann weniger Flüssigkeit.
Dementsprechend können die Tiere mehr Sauerstoff transportieren, was ja total Sinn macht in so einer Belastungssituation in einem Rennen. Außerdem verschieben sich so Energieparameter, also das Laktat geht hoch, das ist jetzt auch mal nicht so richtig überraschend, ne? Wenn die, das ist ja quasi ein Sprint, was die da abliefern.
Ja.
Und dann ist es natürlich klar, dass die mit ihren Energiereserven hochfahren und passend dazu geht auch die Lipolyse hoch. Also wir finden ein paar mehr freie Fettsäuren im Blut und spannend fand ich auf jeden Fall diese Erythrozyten-Geschichte.
Spannend. Weißt du zufällig, ob wir Menschen das auch machen?
Das ist eine interessante Frage. Nee, das weiß ich nicht.
Weil also so Laktat, das kennt man ja, wenn man eine starke körperliche Belastung hat beim Sport und irgendwie einen harten Sprint macht oder beim Fußball irgendwie noch ein Tor schießen will oder was auch immer und dann ist einem Kacken übel und man muss kotzen. Das ist ja durch das Laktat. Und ich weiß nicht, ob das den Hunden dann auch so geht, aber also das kennt man ja. Aber mich würde tatsächlich interessieren, ob das... Ja, okay. Wir reichen nach.
Ja, ich kann das mal nachreichen. Ich hab mich noch nicht drum gekümmert. Schande über mich. Ich wollte doch diesem Autor schreiben.
Ja, richtig.
Ich mach das noch.
Okay, gut. Ich bin sehr gespannt. Alles klar, wir bleiben dran.
Ja, kommt. So, und dann gibt's noch viel spannendere, also für mich auch noch spannendere Geschichten, die sich angeschaut haben, was denn Training mit der sozialen Komponente, also mit Persönlichkeit und Charakter der Tiere macht.
Aha, okay.
Und da gibt's eine Gruppe in Italien, die sich da von verschiedenen Seiten mit diesem Ansatz beschäftigt. Und vor allen Dingen gucken die sich an, wie die Tiere auf Problemlösungen zugehen und wie sie kommunizieren. Und da sieht man tatsächlich Unterschiede nicht nur zum untrainierten Haustier, sondern auch innerhalb der Sportarten. Also die haben das getrennt in Search and Rescue und Agility. Und das macht total Sinn. Also die haben den Tieren verschiedene Aufgaben gegeben. Also die sollten Leckerchen aus irgendwie einer Apparatur rauskriegen. Und zwei Aufgaben waren lösbar und eine war unlösbar. Also das war halt nicht zu öffnen, dieses Ding. Und haben sich angeguckt, wie die Hunde reagieren und mit wem sie kommunizieren. Da war immer der Besitzer auch dabei und dann noch einer, der das Experiment geleitet hat. Und wie schnell sie diese Aufgabe lösen. Es war keine wahnsinnig schwierige Geschichte. Das heißt, die Tiere konnten das alle. Auch die sonst vielleicht höchstens mal Sitz und Platz können, hatten da gar keine Probleme, das zu lösen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen langsamer waren. Aber es hat sich gezeigt, dass die Agility-Hunde deutlich mehr Kommunikation betreiben. Das heißt, die haben sich angeguckt, wann schaut der Hund zu seinem Besitzer und wie lange und wie lange guckt er die Apparatur an und so weiter. Und wenn ich mir überlege, bei so einem Agility-Rennen, da braucht der Hund ja ständig das Feedback vom Besitzer, welches Hindernis kommt als nächstes. Und das hat sich echt darin wiedergespiegelt, dass sie super kommunikativ sind.
Spannend.
Bei den Search and Rescue Dogs hingegen, da ist es ja so, dass du die losschickst, ne? Also so quasi diese Mantrailing-Sachen, da sind die Hunde ja auf sich gestellt. Du schickst sie los und sagst, such die vermisste Person. Und die bahnen sich selber ihren Weg und sind auf sich gestellt, bis sie dann ihr Ziel gefunden haben und dann anschlagen. Und genauso sind die auch an ihre Aufgaben rangegangen. Die haben nicht so viel Kommunikation gebraucht. Die waren irgendwie selbstbewusster und hatten so ihre eigene Problemlösestrategie. Und wenn sie damit aber nicht zurande kamen, haben sie sehr schnell angefangen zu bellen. Also das hat sich voll übertragen.
Ist das dann so Frustration?
Ja, möglich. Oder auch einfach ein Kommunikationsmittel, weil das immer, also die haben beschrieben, das war damit verknüpft, dass sie den Halter auch anschauen. Das heißt, es war so eine gewisse Aufforderung, wie, hier, was soll ich machen? Hilf mir, gib mir Feedback, sag mir, was ich tue.
Mach du doch auch mal was.
Ja. Was willst du von mir? Ja, fand ich sehr spannend. Und da haben sie zwei Untersuchungen rausgemacht, und zwar zum einen, dass eben trainierte Tiere mehr Problemlöseverhalten an den Tag legen und aber auch mehr Kommunikation.
Was mich da noch interessieren würde, sind das in beiden Gruppen jeweils vergleichbare Rassen gewesen?
Das haben die, also in dem einen Paper, wo es um die Problemlösestrategie ging, haben sie tatsächlich auch die Rassen untereinander verglichen. Also da hatten sie dann Greyhounds und Retriever und haben da Unterschiede festgestellt. In dem Paper, wo es um die Kommunikation ging, haben sie versucht, die Rassen wie möglich zu gestalten, dass sie halt wirklich nur den Trainings- oder Nicht-Trainingseffekt rausfiltern können. Es waren ein paar mehr Border Collies drin als anderes.
Obviously, ja.
Ja, genau. Aber alles in allem war das nicht primär die Idee dahinter, nach den Rassen zu schauen, sondern eben nach dieser Trainingsmethode zu differenzieren. Cool.
Spannend.
Ja, ne?
Macht ja auch irgendwie echt Sinn, dass sie sich dann spezialisieren.
Ja.
Weil so von dem 100-Meter-Läufer erwartet man ja auch nicht, dass er so teamfähig ist wie jetzt ein Rugby-Spieler.
Richtig. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich so einen richtig unempathischen Hund vielleicht mal zu Hause habe, dann kann das auf jeden Fall irgendwie eine Möglichkeit sein, mit dem anzufangen, so einen Sport zu machen, um den ein bisschen mehr Kommunikation zu entlocken.
Ach so, du meinst, dass man mit dem dann eher so Agility macht ja, um ihn dann zu fordern. Aber ja, ich dachte, voll, dass man ihm dann eine Sportart gibt, die eher so seinem Naturell irgendwie entspricht.
Das wäre natürlich der nette Ansatz, aber ich bin, wenn ich jetzt so egoistisch denke und möchte, dass mein Hund mit mir kommuniziert,
ja, okay, verstehe,
würde ich ihn zum Agility-Training schleppen.
Ja, ja, okay, ich verstehe. Muss man wahrscheinlich dann nur gucken, dass es ihn nicht frustriert und so, ne?
Ja, ja, voll, klar. Ja, man, ja, ist auch, man muss auch voll aufpassen, habe ich auch gelesen in diesem Artikel, dass man Hunde, die so ihr, über ihren Leistungspeak drüber sind, dass man die so langsam runter trainiert.
Ach so.
Weil die echt voll am Rad drehen, wenn man die irgendwie auf Null stellt oder auch wenn, ja, die jetzt eine Verletzung oder eine Krankheit haben und eine Pause brauchen. Mhm. Da muss man sich echt Gedanken machen, wie man jetzt diesen Hund weiter beschäftigt, damit er nicht sich vor lauter Übersprungshandlungen noch mehr Verletzungen holt oder aggressiv wird oder sich selber anfängt, kahl zu lecken oder weiß der Teufel.
Ja, kann ich das total nachvollziehen. Ich hatte mal in einem Sommer, wo ich fast jeden Tag Wakeboarden war, noch während Studienzeiten, da habe ich mir das Knie verdreht.
Weil Tiermedizinstudenten so viel Zeit haben, um jeden Tag Wakeboarden zu gehen.
Das praktische Jahr quasi. Und da ist man ja ein halbes Jahr in den Kliniken in Gießen. Und da hatten wir halt nachmittags immer frei.
Ich erinnere mich. Andere Leute gucken Serien, du gehst Wakeboarden, sehr cool.
Ja, richtig, genau. Oder andere Leute lernen oder so ein Quatsch. Scherz. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber also, wir haben auf jeden Fall viel Zeit zum Wakeboarden gehabt. Und da hatte ich mir das Knie verdreht. Und dann war ich auch so von jetzt auf gleich erstmal raus. Und dann ist das schon, also ich kann da jeden Hund nachvollziehen, der dann frustriert ist und sich irgendwie in die Pfoten beißt. Also,
ja, voll.
Ja. Also, kann ich verstehen.
Kommt einem bekannt vor.
Mhm.
So, was hast du dir denn zum Training angeguckt, Karim?
Ich habe mir, es geht um Training, okay, aber an einem ganz besonderen Ort. Aha. Hast du eine Idee, wo noch Hundetraining stattfindet, außer in der klassischen Hundeschule?
Also, was mir noch einfällt, sind Schlittenhunde. Die haben natürlich auch ein krasses Pensum.
Ja.
Und dann halt so, naja, Diensthunde halt. Ne?
Ja.
Alle, die irgendwie schnüffeln müssen oder Schutzhunde.
Ja.
So, die müssen ja auch krass trainiert werden.
Ich hatte exakt den gleichen Gedankengang. Das war auch das eigentliche Thema, das ich heute besprechen wollte, bevor ich dann das eigentliche Thema, was ich jetzt hier gefunden habe. Und zwar, Militärhunde sind mega spannend, aber das hier ist noch spannender. Und der Ort, an dem es den es noch mehr Training gibt, sind Gefängnisse.
Ach krass.
Mhm. Es gibt in den USA ganz viele Programme, in denen Gefängnisinsassen Hunde trainieren. Und zwar aus zwei Gründen. Entweder die trainieren Blindenhunde, Behindertenbegleithunde, diese Art. Oder die trainieren mit Hunden, die in Tierheimen schwer vermittelbar sind. So diese beiden Stränge gibt es. Und die Insassen werden dann angelernt von professionellen Hundetrainern und verbringen dann mal mehr, mal weniger Zeit mit dem Hund und geben den dann am Ende dann auch immer wieder ab. Und das ist so eine Art Resozialisierungsprogramm.
Mega gut, Win-Win.
Mhm. Ja, genau, das ist die große Frage. Und die Studie, die ich gefunden habe, ist das tatsächlich diese Win-Win-Situation? Also haben die Insassen was davon. Es ging jetzt weniger um die Hunde, weil da weiß man schon länger, dass das sehr gut funktioniert, dass unter Anleitung Gefängnisinsassen das sehr gut hinbekommen, den Hunden ja so generelle Verhaltensregeln beizubringen oder halt sogar sowas Krasses wie einen Blindenhund auszubilden. Also das funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, bringt das auch was für den Insassen? Weil das, was man ja möchte, ist so diese psychologischen Faktoren zu stärken, also eine Selbstwertsteigerung, emotionale Intelligenz steigern, Depressionen verringern, ist ein super wichtiges Thema, weil Gefängnisinsassen halt sehr häufig unter Depressionen leiden. Und dann geht es auch darum, dass die, ja, auf jeden Fall verständlich, dann geht es auch darum, dass die Gefängnisinsassen weniger rückfällig werden sollen, wenn sie denn dann irgendwann entlassen sind. Und da gibt es jetzt eine Meta-Analyse von Cook und Farrington aus dem Jahr 2016. Die haben sich mal so alle Studien angeguckt und in der Meta-Analyse, da sammelt man ja und verrechnet das sozusagen gegeneinander.
Mhm.
Ich nehme an, wir verlinken das dann auch.
Natürlich, wie immer.
Natürlich. Genau, und die beiden haben mal sich angeschaut, wie effektiv das Ganze wirklich ist. Jetzt haben wir da nur ein paar Probleme, die in diesem Paper auch sehr detailliert beschrieben sind. Und zwar sind die Maßnahmen sehr unterschiedlich. Also jedes County in den USA bis hin zu jedem Gefängnis in den USA macht so ein bisschen sein eigenes Ding.
Ja.
Es gibt da halt manche Gefängnisse, da verbringen die Insassen einfach jeden Tag, den ganzen Tag, 24 Stunden mit dem Hund und leben mit dem. In anderen Gefängnissen kommen die Hunde mit den richtigen ausgebildeten Trainern und dann ist das immer so 1-2 Stunden Training und dann gehen die wieder.
Mhm.
Und ich möchte da ganz kurz etwas loswerden, das mich wirklich stört. An alle, die da draußen irgendwann Studien designen werden, ihr müsst keine komplizierten Akronyme verwenden.
Mhm.
Diese Projekte, ich habe mir da so ein paar angeguckt, die haben alle irgendwelche Abkürzungen wie PAWS oder POOCH, die halt irgendwas mit Hunden zu tun haben. Aber ausgeschrieben macht es keinen Sinn.
Beispiel. Natürlich. Ja.
POOCH. Positive Opportunities, Obvious Change with Hounds. Ich bitte dich, ey.
Oh, oder mit der Brechstange,
Pause,
ey.
Wirklich. Pause ist Pairing Achievement with Service. Es macht einfach, es hat nichts mit Hunden zu tun. Es macht keinen Sinn.
Du weißt nicht, worum es geht.
Ja, also an alle Zuhörer, wenn ihr später oder jetzt vielleicht schon Studien designt, spart euch die Akronyme bitte, es ist lächerlich. Okay. Genau, wir waren bei Problemen der Studien. Das nächste Problem, das angeschlossen ist, ist ja eigentlich logisch, weil wenn jedes Gefängnis sein eigenes Süppchen kocht, sind die Fallzahlen natürlich immer gering, weil es immer nur ein Gefängnis ist. Und diese geringen Fallzahlen sind natürlich immer schwierig, wenn ich dann irgendwelche statistischen Effekte miteinander verrechnen möchte. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass bei keiner einzigen Studie zufällig zugewiesen wurde, welcher Insasse einen Hund trainiert und welcher nicht. Das kam immer freiwillig von den Insassen.
Ach so.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich, kann es sein, dass es einfach da schon vorselektiert wird?
Da gab schon Bias drin quasi. Ja.
Richtig, genau. Das wurde jetzt in der Studie nicht angegangen, in dieser Meta-Analyse. Aber die haben diese ganzen Limitierungen mit eingerechnet, mit Statistik-Fu, den ich ehrlich gesagt nicht 100% verstehe. Meine Frau ist die Statistikerin, ich bin da nicht so mega für. Ja. Doch, meistens ist es praktisch. Du hast recht. Also, wenn man diese ganzen Limitierungen einbezieht, dann ist laut der Autoren, gibt es positive Ergebnisse. Denn diese Insassen scheinen davon zu profitieren, die zeigen weniger Depressionen, eine höhere Selbstkontrolle. Und das sind die beiden wichtigen Faktoren, die den Gefängnisinsassen während ihres Gefängnisaufenthalts helfen. Hinzu kommt, dass die Beziehung zwischen den Insassen und den Wärtern deutlich besser ist, wenn diese Insassen einen Hund trainieren.
Ach was.
Das heißt, so das soziale Umfeld innerhalb des Gefängnisses hat auch was davon. Und dann kommt als drittes hinzu, dass die Gemeinschaft einen Vorteil hat sozusagen, weil die Rückfallrate einfach geringer ist. Und das war tatsächlich ein statistisch signifikant messbarer Wert. Das heißt, wir haben sowohl bei den Insassen als auch bei dem sozialen Umfeld, als auch, wenn sie dann später rausgehen, für das soziale Umfeld außerhalb des Gefängnisses, positive Effekte.
Genauso, wie man sich das wünscht von so einem Projekt.
Ist eigentlich ganz cool. Ist so ein Triple Win sozusagen.
Ja, voll gut.
Ja, das fand ich mega spannend. Und ich habe leider nichts dazu gefunden, ob es solche Projekte auch in Deutschland gibt.
Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen.
Dachte ich mir. Ich konnte dazu nichts finden, was entweder heißt, dass das Internet bei diesen Projekten noch nicht so angekommen ist, oder dass es diese Projekte nicht gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Liebe Tierheime da draußen.
Wirklich?
Hier ist eure Chance.
Ja, irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass das, wenn ich da als Tierheim das als Projekt mache, in Kooperation mit einem Gefängnis, dass das auch mega gut als PR-Maßnahme ist, dass man sagen kann.
Ja, definitiv. Ne?
Oder?
Voll.
So, hier, wir helfen der Resozialisierung und die Hunde haben auch was davon, kommen sie uns doch besuchen.
Da gibt es auf jeden Fall sofort mehr Spendengelder.
Ja, okay, das auch. Das stimmt, ja. Du Kapitalist. Nein, du hast völlig recht, ja. Also ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Und um nochmal ganz kurz zurückzukommen, wir müssen in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal über Militärhunde reden, weil ich das in so vielen Bereichen so spannend fand, dass ich da gerne auch nochmal drüber reden möchte.
Okay, ist notiert. Ein Militärhunde-Special für Karim.
Ja, oder wir können sie auf Diensthunde erweitern oder so.
Ja, ist doch eine coole Idee. Kommt auf unsere Liste, unsere endlose Liste mit den noch kommenden Themen.
Ja, es ist, also an Themen mangelt es uns auf jeden Fall nicht, das stimmt.
Nee, das stimmt.
Ja. Cool, das war's von meiner Seite.
Ach, sehr schön. Ja, ich finde eigentlich, also wenn man sich so überlegt, ein Mensch, der nichts wirklich zu tun hat, dem geht's im Leben auch nicht so richtig gut an irgendeiner Stelle meistens, ne? Mhm. Ich finde eigentlich, man könnte viel mehr Hunde noch mit einbeziehen und ihnen Aufgaben geben und ich glaube, ja, da würden viele von profitieren.
Mhm. Sowohl Hunde als auch Mensch würden profitieren, wenn sie irgendwie sinnvolle Aufgaben in ihrem Leben haben. Ja, definitiv.
Ja, stelle ich. Ja.
Jetzt müssen wir nur noch die Katzen überzeugen, dass sie da auch mitmachen.
Ja. Die arbeiten lieber an der Weltherrschaft, das weiß ich
auch. Stimmt. Ich bin ja seit ein paar Wochen dran, länger schon mit meiner Katze zu klickern, so Klickertraining zu machen.
Ja, ja. So. Ja. Hat dieser Podcast etwa auch einen positiven Einfluss auf dein Privatleben?
Maybe. Nein, tatsächlich. Du hast.
Oh, die arme Intro-Cat.
Ja, aber du hast mich ein bisschen dazu gebracht, dass ich sie damit versuche, etwas zu fordern und zu fördern. Und bis jetzt, ich glaube, wir müssen da nochmal drüber reden, wie man das am besten macht, weil bis jetzt klappt das so semi. Also, ich habe das ja mal gelernt, so klickern in der Theorie. Aber mit Katzen, die irgendwie, sie ist so, wir wissen es ja nicht genau, weil sie ja von der Straße kommt, aber sie ist so 12, 13 und sie hat da so semi-Bock drauf. Sie macht dann schon mit, aber...
Was willst du von mir, Mensch?
Ja, wirklich, ist so halbherzig.
Ja.
Naja.
Hat sie nicht eine große Thunfischliebe?
Ja,
muss
auf jeden
nur,
Fall.
Die Belohnung muss nur groß genug sein.
Ja. Ja, ich glaube, da reden wir nochmal drüber und dann nehmen wir das vielleicht
gerne
auf. Also, wir haben viele spannende Themen für die Zukunft.
Auf jeden Fall. Sehr
perfekt.
Cool.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Das klingt gut. Das machen
perfekt
wir.
Wunderbar.
Ich freue mich schon.
Ich mir auch. Mach's gut.
Bis bald. Ciao. Das war unsere Folge zum Thema Hundetraining. Was macht ihr denn so mit euren Vierbeinern? Und habt ihr vielleicht Tipps für Karim für sein Katzenklickertraining? Wir freuen uns, von euch zu hören unter breakingvet@gmail.com. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut!